Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 22. März 2024. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Gratulationen und Glückwünsche, die ich gestern zu meinem Geburtstag erhalten durfte. Überwältigend und eine große Freude. Das Geschenk des Lebens ist ja an sich schon umwerfend genug. Aber wenn einem dann auch noch für dieses Geschenk gratuliert wird, dann hat das etwas besonders Beglückendes. Ich werde mich bemühen, innerhalb von nützlicher Frist alle Ihre Meldungen, alle Ihre Interventionen und Zuschriften zu beantworten. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn das zum Teil in kurzer, knapper Form passiert. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gestern Abend hatten wir das Gipfeltreffen der Champions im Marriott Hotel vor einigen 100 Zuschauern. Und es war ein wirklich schöner Abend. Ich habe mich auch da sehr gefreut. Ein Geburtstagsgeschenk der ganz speziellen Art. Pirmin Zurbriggen, der legendäre Ski-Gentleman aus dem Wallis, und Marc Girardelli, sein damaliger Rivale, der Draufgänger aus Österreich, der allerdings mit seiner Familie zusammen schon früh sich auf eine risikoreiche Alleingangstour gewissermaßen eingelassen hat, dann für Luxemburg startete. Sie haben darüber gesprochen, was sie über das Leben auf der Skipiste gelernt haben. Ein vergnüglicher, ein philosophischer und ein auch heiterer Abend. Ein Höhepunkt für mich an meinem Geburtstag, eine Ausnahmesituation. Und vielen herzlichen Dank auch hier an Sie, meine Damen und Herren, an die, die gekommen sind. Auch da gab es sogar Geschenke für mich, unglaublich. Aber auch ein großer Dank an die Ski-Champions mit ihren Frauen und auch der familiären Entourage im Falle von Marc Girardelli. Das war wirklich ganz toll. Wir haben nicht nur über die Vergangenheit gesprochen, sondern auch über die Gegenwart und vor allem auch über die ewigen Werte und bleibenden Erkenntnisse, die man als Spitzenathlet sozusagen aus diesen Extremsituationen gewonnen hat für die ganze Existenz. Wir werden am Sonntag dieses Gespräch aus dem Marriott streamen. Also Sie haben da ausführlich Gelegenheit, sich selber ein Bild zu machen. Die SNB, die Schweizerische Nationalbank, presche vor und senke den Leitzins. Ist interessant. Ich habe immer die grundsätzlich ähnliche Empfindung, wenn ich Nachrichten über die Schweizerische Nationalbank zur Kenntnis nehme. Ich bin kein Geldspezialist, kein Notenbankspezialist, aber ich freue mich immer, dass wir eine eigenständige Nationalbank haben, dass wir da nicht angehängt sind an die Europäische Zentralbank. Wir hängen uns zwar manchmal daran, wir sind natürlich sehr stark betroffen davon, aber eben wichtig, dass doch unabhängige, eigenständige Entscheide da getroffen werden. Und so wird übrigens auch dieser Entscheid des Direktoriums gewertet. Ich habe in Großbritannien geschaut, in der englischen Presse, da ist das als sehr vorteilhaft und begrüßenswert interpretiert worden, was da die Schweizer gemacht haben. Warum nicht auch die britische Zentralbank, hieß es etwa beim Londoner Spectator. Eine Gefahr für alle, nicht nur für die Ukraine. Der frühere Präsident Juschtschenko im großen Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung, er warnt vor Putin und er sagt, die Russen würden demnächst die ganze NATO angreifen, gewissermaßen einen Weltkrieg vom Zaun brechen. Und das ist die Sicht des früheren Präsidenten Juschtschenko, der übrigens die NATO-Anbindung der Ukraine befürwortet hat. Aus meiner Sicht eine ganz gefährliche Etappe auf dem Weg zu dieser fürchterlich verkachelten Eskalation. Und was für mich einfach wieder typisch ist in diesem Zusammenhang, ist die Art und Weise, wie sich schweizerische Zeitungen diese Aussagen zu eigen machen. Hier also die NZZ, ein führendes bürgerliches Organ in unserem Land, das sagt, die Fakten würden Juschtschenko da recht geben. Ich weiß nicht, woher sie das nehmen, woher sie das wissen. Natürlich ist alles möglich und man kann auch jede Geschichte von ihrer schlimmstmöglichen Wendung her denken. Aber ich frage mich in solchen Zusammenhängen dann immer, ja, sind denn die Russen tatsächlich so blöd, dass sie nach dem zähen Hergang dieses ganzen Ukraine-Kriegs jetzt auch noch die NATO angriffen, sozusagen eine Konfrontation mit den Vereinigten Staaten, einen Nuklearkrieg riskieren wollten. Warum sollen sie das tun? Aus imperialem Eroberungsdrang. Weil die Russen glauben, sie könnten nun bis zum Atlantik vorstoßen und die ganze Europäische Union sich einverleiben. Und wie sich dann kontrollieren und vor allem wie das erreichen, wo doch die amerikanischen Nukleararsenale in verschiedenen Ländern Europas, nicht zuletzt auch in Deutschland, lagern. Es gibt Atombombenstützpunkte auch in Rumänien. Also wie kommt man auf solche Eskalationsszenarien? Und das ist für mich nicht nur in der Schweiz, aber leider eben auch in der Schweiz ein Merkmal der heutigen Diskussion. Ich kann 100% nachvollziehen, dass man aufgrund des Verlaufs, wenn man ihn jetzt nicht allzu tiefschürfend analysiert, dass man selbstverständlich sich da moralisch innerlich auf die Seite der Ukraine schlägt und vielleicht auch als Schweizer annahmt, man möge diese angegriffene Ukraine gegen den Aggressor unterstützen und schauen, dass da nicht einfach gewaltsam Grenzen verschoben werden können in Europa. Ich habe auch verschiedentlich schon beim Ausbruch dieser Eskalation den Überfall der Russen als illegal, als schlecht, als einen strategischen Fehler bezeichnet. Es geht nicht darum, das zu rechtfertigen oder nicht zu rechtfertigen. Aber die entscheidende Frage scheint mir zu sein, dass wir viel zu wenig darüber diskutieren. Da ist jetzt die Schweiz nicht so entscheidend, aber das müsste in Deutschland passieren, das müsste in Frankreich passieren, wie man die Unterstützung der Ukraine verknüpft mit einer Diskussion darüber, wie man zu einem Frieden kommen könnte, und zwar zu einem realistischen Frieden. Präsident Zelensky sagt, ja, wir sehen den Frieden einfach, indem wir die Russen auch aus der Krim vertreiben. Nun, die Krim ist seit vielen, vielen hundert Jahren russisch gewesen. Sie wurde dann zu Sowjetzeiten der Ukraine geschenkt von Generalsekretär damals der kommunistischen Partei Chruschtschow, zu einer Zeit, als man glaubte, dass die Sowjetunion niemals untergehen würde. Das war also sozusagen eine territoriale Schenkung, die faktisch überhaupt keine Bedeutung hatte im damaligen Sowjetstaat. Das wird alles ausgeblendet und das ist natürlich unrealistisch, denn die Krim war immer schon russisch. Sie hatte übrigens auch einen relativen Autonomiestatus, wenn ich richtig informiert bin, in der damaligen Ukraine. Das scheinen mir einfach unrealistische Forderungen zu sein, die keine Chance auf Verwirklichung haben. Aber es müsste doch da über die bloße Diskussion, wie viel und was für Waffen man liefern sollte und wie viel finanzielle Unterstützung für Kiew da aufgebracht werden sollte, da müsste doch aus Europa heraus, die Schweiz kann das nicht anschieben, aber aus Europa heraus müsste doch eine Diskussion geführt werden, die auch über diesen Krieg hinausdenkt. Ich werde das in der internationalen Ausgabe dann noch etwas ansprechen, denn man muss ja auch die ganze geopolitische Großwetterlage im Blick haben. Was sind denn die Konsequenzen dieser Konfrontationspolitik, die wir jetzt haben? Das führt mittelfristig dazu, dass Russland und China zusammengetrieben werden. Und das heißt, dass Russland sozusagen als Rohstofflager und Juniorpartner China als neue Weltsupermacht unterstützt. Ist das jetzt im Interesse Europas, wenn wir hier so einen asiatisch-russischen Block haben, einen fernöstlich-russischen Block, und Europa wäre dann sozusagen der Bettvorleger dieser gigantischen Allianz und die Amerikaner hinter dem Atlantischen Ozean, das wären dann unsere letzten Partner gewissermaßen, plus Afrika mit der ganzen Massenmigration. Ist das sozusagen die geopolitische Perspektive, die wir unseren Kindern hinterlassen wollen? Ist das die Auffassung? Das scheint die Idee jener zu sein, die nun hier, wie zum Beispiel die NZZ, schreiben, dass Juschtschenko recht habe und dass das sozusagen hier der Fluchtpunkt ist. Ich wage da nach wie vor große Zweifel anzubringen. Fürchterlich die Nachrichten da aus dem Gazastreifen. Nun verhungern die Menschen in Gaza. Die Hälfte der Menschen im Gazastreifen leiden laut einem neuen Bericht einem katastrophalen Ausmaß. Bei diesem Thema muss ich Ihnen ganz ehrlich und offen hier gestehen, wenn ich Politiker wäre, ich hätte keine Ahnung, wie man diesen gordischen Knoten auflösen könnte. Es ist ein wirklich komplexes Problem. Und alle, die behaupten, dass das nicht komplex ist und dass man das so einfach schwarz-weiß einsortieren kann, das glaube ich nicht. Eine sicherlich sehr, sehr schwierige Situation und ich bin ehrlich gesagt froh in diesem Zusammenhang, dass ich nicht als Politiker, vor allem als jetzt Auswärtiger, außenstehender Politiker, vielleicht in der UNO oder in der Europäischen Union, dass ich da in irgendeiner Art und Weise Vorschläge machen müsste. Ich wüsste schlicht nicht, was man hier vorschlagen kann, außer der allgemeinen Mahnung, zu einem Frieden zu kommen. Aber das scheint da doch einigermaßen wirkungslos zu verhallen, solche Beschwörungen. Macron spielt den starken Mann. Ein Schwarz-Weiß-Foto des französischen Präsidenten gibt zu reden, meine Damen und Herren, da der 46-jährige französische Präsident lässt sich ja von einer Hoffotografin aristokratischer Provenienz begleiten und zeigt sich jetzt da am Sandsack mit einem beachtlichen Bizeps. Und die französischen Medien denken darüber nach, spekulieren, ob das künstliche Intelligenz ist oder ob da ihr feingliedriger, fast etwas schmächtig wirkender Präsident tatsächlich so eine Rocky-artige Bizepsmuskulatur sich antrainiert habe. Verbringt er allenfalls mehr Zeit im Fitnessstudio als an seinem Regierungspult. Die Selbstinszenierung von fast schon putinesker Maskulinität. Man erinnert sich da, der russische Präsident hat sich mit nacktem Oberkörper einmal auf einem Pferd reitend abbilden lassen. Macron hier rüstet offenbar zur Konfrontation im Zusammenhang mit seinen Aussagen, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken. Ich war ein paar Tage in Deutschland und habe mich da mit einigen Leuten unterhalten aus der Politik, was sie davon halten. Und wissen Sie, was ich gehört habe? Die Deutschen hinter vorgehaltener Hand aus dem politischen Getriebe sagen, die Franzosen, sie meinen das mit einer gewissen Heiterkeit, die Franzosen seien einfach die verlogensten Heuchler, da die Politiker, die herumlaufen. Macron Trompete da für NATO-Truppen in der Ukraine, dabei wisse er ganz genau, dass die Deutschen das niemals zulassen würden. Das hat mich einigermaßen beruhigt, dass die Deutschen das nicht zulassen würden. Denn heute ist ja in Deutschland auch einiges möglich geworden, von dem man annahm, dass es eigentlich nicht möglich ist. Kurzum, Macron inszeniert sich für einen Ernstfall, von dem er hofft, dass ihn die Bundesrepublik dann gar nicht eintreten lässt. Das wäre sozusagen der französische Machiavellismus hier aus dem Élysée bzw. vom Sandsack. Dann berichten die Medien über einen Journalistentermin der Schweizer Armee mit Armeechef Thomas Süssli in der Artilleriekaserne von Thun, wo übrigens schon der dritte Napoleon einst in die Rekrutenschule gegangen ist im 19. Jahrhundert. Und Thomas Süssli wird da auch angesprochen auf seine wiederholten Warnungen und Mahnungen, dass die Schweizer Armee gar nicht einsatzfähig sei. Sie habe nicht genügend Material, man könne nicht die ganze Truppe mit entsprechendem Material versorgen und im Ernstfall müssten dann auch die Eingezogenen halt mit dem kämpfen, was es hat, und das fände er nicht fair. Dafür hat er sehr viel Kritik einstecken müssen. Und wie ich meine, zu Unrecht. Ich finde, ich begrüße das eigentlich, ich finde das wohltuend, wenn ein Verantwortlicher, wenn sozusagen der oberste Offizier der Schweiz, der zuständige Chef der Armee, wenn der offen und ehrlich hier Auskunft gibt und sagt, wie der Stand der Dinge ist, dafür sollte er nicht geprügelt werden. Und es gibt ja auch Lob für ihn aus der politischen Szene, vor allem von Seiten der Bürgerlichen, der FDP und der SVP. Und ich würde mich diesem Lob anschließen. Diese Transparenz ist mir, die ehrliche Transparenz ist mir viel lieber als die verlogene Intransparenz, die Schönrednerei. Und ich glaube nicht, dass da Thomas Süssli eine Linie überschritten hat. Wo ich nicht so sicher bin beim Armeechef ist, ob er eigentlich die außenpolitische Bedrohungslage richtig analysiert. Ich glaube, sie sind sehr stark davon der NATO beeinflusst, unsere Schweizer Armeekreise, insbesondere das Departement Amherd. Und aus NATO-Zirkeln ist immer wieder zu vernehmen, dass sie auch dort, wie Juschtschenko, der frühere ukrainische Präsident, davon ausgehen, dass tatsächlich die Russen im Begriff seien, die NATO anzugreifen. Was ich noch einmal für eine unrealistische Perspektive halte, denn die Russen, um es zu betonen, mögen vieles sein, aber blöd sind sie nun auch nicht. Die wissen auch, was das bedeutet, wenn du mit der NATO in eine Konfrontation gerätst. Und ich glaube eben auch nicht, dass die Russen aus einer strategischen Offensive heraus operieren, sondern die Russen operieren aus einer strategischen Defensive heraus als Antwort auf die empfundene Bedrohung durch die NATO-Osterweiterung, aber eben auch, weil die Russen nach wie vor, das ist meine Überzeugung, meine Meinung, vielleicht ist sie falsch, weil die Russen nach wie vor lieber mit Europa zusammenarbeiten würden als mit China, denn mit Europa hätten sie eine stärkere Stellung, als wenn sie als Juniorpartner mit China zusammengehen. Und wir sollten uns das eigentlich, diese geopolitischen Interessen zunutze machen, als sie permanent zu torpedieren. Das wäre ja auch mal etwas, was die Schweizer Politik sagen könnte, nicht nur immer einseitig da diesen NATO- und EU-Boykott- und Drohungsrhetoriken dahinterherlaufen. Angst vor einer WHO-Superbehörde. Katharina Fontana, die frühere Kollegin der Weltwoche, schreibt in der NZZ einen sehr interessanten Artikel, finde ich, der sich kritisch mit diesem WHO, mit diesem WHO-Pakt, mit diesem WHO-Vertrag auseinandersetzt. Da ist es ja vor allem der frühere Bundesrat Ueli Maurer, der warnt und sagt, dieser WHO-Vertrag würde eben der Weltgesundheitsbehörde weitreichende Befugnisse geben im Pandemiefall, die nicht im Interesse der Schweiz sind. Dann hören wir immer mehr Meldungen, bekommen wir immer mehr Hinweise, dass sich eben doch das Kriminalitätsgeschehen in der Schweiz massiv verschärft im Zuge der außer Rand und Band geratenen Zuwanderung. Und heute lese ich den Satz: Sprunghaft ist die Zahl von durch nordafrikanische Asylbewerber und illegal Eingewanderte begangenen Delikten in den letzten Monaten angestiegen. Das ist für mich ein offenkundiger Skandal. Weil das sind Asylbewerber, das sind Leute, die angeblich Flüchtlinge sind, und unsere Behörden haben die hier reingelassen, weil sie angeblich geprüft haben. Und die entpuppen sich offenbar in steigender Zahl als Kriminelle. Nun, wenn einer kriminell wird in einem Land und wenn das in statistisch relevanter Zahl passiert, dann ist das letztlich kein Flüchtling, kann das keiner sein. Denn die jüdischen Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg sind nicht flächendeckend kriminell geworden in der Schweiz. Die ungarischen Flüchtlinge von 1956 sind nicht kriminell geworden. Sie waren dankbar, dass sie in die Schweiz kommen durften. Oder auch die vietnamesischen Flüchtlinge, die Boat People aus den 70er Jahren. Die sind auch nicht hier in Regimentsstärke kriminell geworden. Aber bei diesen Nordafrikanern, bei diesen jungen Männern da aus dem Süden, ist das offenbar der Fall, weil sie eben keine Flüchtlinge sind. Das ist doch die Quintessenz, die man daraus ableiten sollte. Ich habe in meiner Zeit als Nationalrat meine allererste Nationalratsrede zu diesem Thema gemacht. Da ist die zuständige Justizministerin Frau Sommaruga aus dem Saal gelaufen. Vielleicht habe ich mich da etwas zu drastisch ausgedrückt oder vielleicht war sie einfach zu überempfindlich und wollte die Wirklichkeit nicht zur Kenntnis nehmen. Aber das ist doch im Grunde ein Skandal. Diese Leute, die das zulassen, in der Politik, die machen unsere Asyltradition kaputt. Fertig. Und die Leute, die das kritisieren, wie ich zum Beispiel, wir setzen uns für die Fortführung einer Asyltradition ein. Aber das hier ist die Zerstörung dieser Asyltradition durch den behördlich tolerierten Missbrauch des Asylrechts. Tempo 30 auf Hauptstraßen nur in Ausnahmefällen. Zwischen dem Kanton Zürich und der Stadt Zürich tobt ein Streit. Der Kanton möchte gewissermaßen die Stadt overrulen, übertrumpfen und sie daran hindern, nun da großräumig Tempo-30-Zonen einzufliegen in der Stadt, was ein kompletter Unsinn wäre, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass frühmorgens, wenn die Straßen leer sind, Lastwagen und die ganzen Versorgungskapillaren und Zufahrtsstraßen und so weiter, um das Gewerbe und die ganze Stadt am Leben zu halten letztlich, die kommen ja hierher. Und die müssen dann alle 30 fahren und so künstlich verzögert ihre Anfahrtswege da von der Politik aufgebrummt bekommen. Ich finde das falsch. Interessant allerdings, und da habe ich ein etwas gemischtes Gefühl, was mich auch nicht so freut, ist, dass ein Kanton sozusagen die Stadt dann übertrumpfen kann. Also ich bin ja an sich ein großer Befürworter der Gemeindeautonomie und auch der Städteautonomie. Kann der Kanton da eine Stadt einfach so überfahren gewissermaßen? Kann er sie daran hindern, auf ihrem Gebiet das zu machen, was die Stadt für das Richtige erachtet? Wer ist da zuständig? Da schlagen etwas zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits der Föderalist, der sich dagegen wehrt, aber andererseits der Befürworter der Freiheit, der gegen diesen Verkehrsterrorismus ist, da, der von rot-grüner Seite betrieben wird. Nun, wir werden sehen, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und auch ein eben solches Wochenende.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.